Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Woche mit nur Golf hier auf meinsportpodcast.de. Ja, nach den Erdrutschsiegen der letzten Woche, da ging es in dieser Woche deutlich spannender zu auf den großen Touren der Golfwelt. Wir sprechen über Jon Rahm auf Savvys Spuren, Bernd Wiesberger auf T2 und Martin Keimer in den Top 10, aber ohne Ticket für The Open. Und natürlich ist auch noch No-Look Shan-Shan Feng und der eigenwillige, aber erfolgreiche Schwinger Matthew Wolf ein Thema. Und alles natürlich diskutiert mit unserer Expertin Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Malte.
Wir hatten es schon mal irgendwann gesagt, die Namensgleichheit ist reiner Zufall. Ihr seid nicht verwandt.
Leider.
Aber du hast den eleganteren Schwung, das können wir schon mal sagen.
Möglicherweise ist mein Schwung tatsächlich etwas weniger spektakulär und flüssiger als der von Matthew Wolf. Allerdings bin ich auch keine PGA-Tour-Siegerin. Also insofern muss man das doch sehr relativieren.
So sieht's aus. Zur PGA-Tour kommen wir gleich. Vorher schauen wir auf die European Tour. Die Rolex Series startet wieder durch und zwar mit der ersten Station. Dubai Duty Free Irish Open in La Hinch im La Hinch Golf Club in Irland an der Westküste gelegen und am Ende hat ein irischer Experte mal wieder gewonnen. Jon Rahm nämlich mit minus 16, zwei Schläge vor den geteilten Zweiten. Andy Sullivan und Bernd Wiesberger, Desiree und Jon Rahm, der ist mittlerweile schon absolut wirklich Irland-Experte. Zum zweiten Mal die Irish Open gewonnen und natürlich auch Rolex Series-Experte. Drei Siege jetzt schon.
Ja, das ist natürlich ein Statement. Das ist so ein bisschen, wir haben ja so die Experten, Brooks Koepka gewinnt gerne Majors, Dustin Johnson ist der WGC-Experte mit, keine Ahnung, 83 WGC-Gewinnen gefühlt, sind keine 83 natürlich, und Jon Rahm entwickelt sich jetzt zu einem Rolex-Series-Experten. Das ist schon auffallend, dass er da drei Siege schon eingefahren hat und in Irland, ganz ehrlich, das war schon in der Vorberichterstattung eigentlich immer zu hören bei ihm, bei jedem Interview, was er gegeben hat. Er hat gesagt, ja, ich fühle mich so wohl hier und ich liebe Irland und ich liebe dieses Turnier und so. Also der ist mit so viel Good Memories und so viel guten Gefühlen da auch angereist, dass ich echt gedacht habe, naja, also wenn es jetzt mal wieder mit einem Sieg klappen sollte, wäre jetzt eigentlich ein gutes Pflaster. Und das hat er prompt dann auch umgesetzt.
Und nicht nur angereist, sondern natürlich auch abgereist. Er ist jetzt der Spanier mit den meisten Erfolgen in Irland nach Savi Ballesteros. Der hatte dreimal gewonnen, Jon Rahm jetzt schon zweimal in Irland. Wir hören mal rein, was er nach seinem Sieg bei der European Tour zu sagen hatte.
It's been a really good week. Every time I come, it's one of my favorite weeks all year. I've said it all week. I love the people of Ireland. I love the country of Ireland. I love La Hinch, people of La Hinch and the golf course. The support is unbelievable. So every time I come, it's like being at home. So I'm thrilled to be able to be a Irish Open champion again for the second year and enjoying the likes of Seve. You know, I think he won it three times, and to be the second Spaniard to win it more than once. So a lot of pride to take on that, and I'm honored.
Bisschen wie Boris Becker früher, ich liebe euch alle.
Das, ja, aber er hat selbst auch schon gesagt, like I said all week, das hat er wirklich, also ist mir noch nie vorher so aufgefallen, dass er so wirklich eindimensional immer gesagt hat, hey, I love you all, I love the people, I love Ireland. Aber wenn dich das zu einem Rolex Series Sieg pusht, dann werden wir das in Zukunft von ganz vielen Kollegen hören, wenn die sich das abschauen.
Glaube ich auch, obwohl er die Liebe zum Golfplatz eigentlich erst so richtig am Wochenende entdeckt hat. Wenn wir auf seine Rundenergebnisse gucken, ging mit einer 67 los, dann eine 71, Entschuldigung, das war dann eher Normalkost, aber das Wochenende 64 und dann gestern noch die 62.
Ja, also der Freitag, den lassen wir mal außen vor, der war dann insgesamt eine Plus-1, weil er wirklich 5 Bogies gespielt hat. Ich meine, da muss man dann sagen, wenn du 5 Bogies spielst, kannst du auch froh sein, dass du in der Lage bist, wenigstens da 4 Birdies entgegenzusetzen und mit Plus-1 dann noch so mit einer verkraftbaren Schramme da wieder rauszugehen. Den Cut hat er damit halt wirklich ganz, ganz knapp geschafft. Also es war wirklich knapp. Insofern ist es dann natürlich ein Statement, den Cut knapp zu schaffen und dann mal flockig minus 6, minus 8 am Wochenende zu spielen. Und Rahm spielt halt auf diesem Platz nicht nur Birdies, der haut halt auch ab und zu mal einen Eagle raus. Am Samstag, am Moving Day, sehr spektakulär, dann auf dem 18. Loch. Und am Sonntag hat er dann auf der 12 mit einem Eagle da auch nochmal wirklich ein Statement gesetzt. Und also die 12 mochte er eh, die hat er die ganze Woche über im Birdie gespielt, also dreimal Birdie. Und am Sonntag, da wusste er dann, wie es geht und hat dann noch einen Eagle draus gemacht. Also ja, dass John Rahm Golf spielen kann, ist ja nun wahrlich keine Überraschung. Er war so in letzter Zeit ein bisschen verhalten unterwegs, was jetzt also wirklich Jammern auf höchstem Niveau ist, um Gottes Willen, also bitte nicht falsch verstehen. Aber es hat halt nicht so richtig zum Sieg geklickt und jetzt hat er das wirklich durchgezogen am Sonntag. Ich meine, wenn du das anguckst, der hatte zwei Bogies auf der Scorecard, so what, aber spielte eine Birdie-Serie ohne Ende plus eben noch ein Eagle. Also mit einer minus 8 am Sonntag, wenn du da nicht so weit hinten bist, ist ein Turniersieg dann halt durchaus oft in greifbarer Nähe. Und den hat er sich da geholt und auch mit zwei Schlägen Vorsprung geholt. Also was willst du da noch sagen?
8 Plätze ist es auf der Schlussrunde nach oben gegangen und damit eben ganz an die Spitze des Leaderboards und nicht nur an die Spitze des Leaderboards bei der Irish Open, sondern damit hat er auch die Spitze des Race to Dubai erklommen, aber das zeigt dann auch mal wieder, wie ungleichgewichtig natürlich dann auch die Punkte verteilt sind. Rolex Series schlägt alles.
Ja, gut, aber das ist in jedem Jahr so und da kommt es dann gleich das nächste Rolex Series Event dann hinterher und da mischt sich das dann nochmal durch. John Rahm hat auf jeden Fall natürlich die passende Leistung gezeigt zu diesem Turnier und diese Überbewertung oder Besserbewertung der Rolex Series Events, klar ist das blöd für die, die da dann nicht gewinnen und ein anderes Turnier gewinnen, aber meine Güte, du hast da eine Gewichtung und die European Tour hat versucht, da Akzente zu setzen und diese Akzente sind natürlich aus Spielersicht oder für die Spieler gedacht, finanzieller Natur. Deswegen ja auch diese Punkte und eben vor allem das riesengroße Preisgeld. Und das funktioniert ja auch in Teilen. Das Spielerfeld, was da war, war wirklich sehr, sehr gut und John Rahm hat sich trotzdem durchgesetzt. Witzig, dass wir ganz viele Spanier vorne haben, ne? Also auch Cabrera Bello wird jetzt nicht zufrieden sein mit dem Verlauf seiner Schlussrunde, aber auf einem geteilten 4. Platz, Jorge Campillo auf Platz 7, Adrián Aus auf Platz 15, Fernández Castaño auf Platz 19. Also das mit Irland und Spanien scheint gut zu klappen.
Ja, aber dazwischen sind ja auch noch ein paar andere, auch ein paar Briten, Engländer vor allem, die da sich noch zwischengeschoben haben. Andy Sullivan zum Beispiel auf dem geteilten 2. Platz oder sogar ein Österreicher auf dem geteilten 2. Platz, Bernd Wiesberger nämlich, der hatte ja die Made in Denmark vor kurzem erst gewonnen, damit so sein Comeback letztlich auf der European Tour wieder veredelt nach der Verletzung, die ihn ja im letzten Jahr dann auch zwang, The Open abzusagen. In diesem Jahr hat er sich dann wieder zurückgemeldet, jetzt wieder am Sieg geschnuppert und vor allen Dingen auch das The Open Ticket für dieses Jahr sich dann noch geholt und das war auch was, was er natürlich im Interview mit der European Tour dann am Ende auch herausstellte. Wir hören mal in sein Statement rein.
Ja, war gut. Ich habe leider mit Sicherheit Mitte der Runde ein paar liegen lassen, aber in Summe ein super Ergebnis. Hätte ich auf jeden Fall genommen Anfang der Woche. Und ja, einfach happy mit der Performance. Ja, und sehr froh, dass, wie gesagt, eines der Tickets für die Open Road rausgeschaut hat. Es war wahrscheinlich die härteste Situation letztes Jahr, wie ich mich für die Open abmelden musste und meine aufgrund der Verletzung nicht antreten konnte. Und das macht es natürlich ziemlich schön, dass wir jetzt das Ticket für dieses Jahr in der Tasche haben. Und natürlich freue ich mich sehr darauf, nochmal Major dieses Jahr spielen zu können.
Bernd Wiesberger also wieder bei den Majors dabei, wieder bei The Open dabei, Desiree. Und in der aktuellen Form muss man ihn sogar ein bisschen auf der Rechnung haben.
Ja, auf jeden Fall. Also Wiesberger ist jetzt wirklich angekommen wieder in einem Spielzustand, wo er konstant gut spielt. Und ich denke, er sieht da sicher noch einen Tick Luft nach oben. Das würde ich jetzt auch sehen, einfach aufgrund des Potenzials, was er hat. Aber die Vorstellung, die er da jetzt geliefert hat, die war sehr, sehr gut. Also auch die 65 am Moving Day kann sich da sehen lassen. Da war er bogeyfrei. Und auch ansonsten, er hat ja übrigens, bei ihm war die 18 das konstante Birdie-Loch, so wie 12 bei John Rahm. Da hat er wirklich immer die 4 anstatt der 5 gespielt auf der 18. Das ist natürlich ein Statement. Hat jetzt angesichts des Vorsprungs von John Rahm, der ja schon im Clubhaus war, als Wiesberger da auf der 18 war, hat er da jetzt natürlich dann nicht mehr irgendwie challengen können. Aber ganz generell war das eine sehr, sehr, sehr gute Turnierleistung. Und dann musst du Bernd Wiesberger da immer auf der Rechnung haben. Das würde ich auf jeden Fall sagen. Und was halt wirklich auffallend ist, ist diese Open-Qualifikation ist ein Riesen-Achievement für alle Spieler. Und er ist sicher super froh, dass er das jetzt hat. Und das ist dann, ja, also da ist der zweite Platz nominell ist dann nicht so wichtig, aber die Open-Qualifikation zu haben, ist halt der Knaller dann. Das ist auch für Robert Rock jetzt der Fall, von dem man vielleicht nicht unbedingt gedacht hätte, dass er sich dafür qualifizieren kann. Und es ist auch für Paul Waring der Fall, nur leider Martin Keimer hat es um ein Haar eben nicht geschafft. Und das ist halt super schade.
Genau, weil eben 3 Tickets noch ausgelobt waren für Spieler, die noch nicht sich qualifiziert hatten. Und Martin Keimer als geteilter 9. dann der 4. im Bunde war, also ganz knapp. Robert Rock müssen wir, bevor wir auf Martin kommen, nochmal erwähnen. Der hatte ja sogar Chancen, nicht nur das Open-Ticket zu lösen, sondern der hatte sogar Chancen, viel mehr zu kriegen. Der spielte um den Sieg mit.
Ja, das auf jeden Fall. Er hatte übrigens auch natürlich die, wie immer, spektakuläre Chance auf eine 59 am Samstag, am Moving Day. Das hat er dann knapp verpasst, aber natürlich eine beeindruckende minus 10 gespielt, trotzdem am Moving Day. Und dann ist natürlich schwierig, dann gehst du am Sonntag dann auf die Schlussrunde und jeder erwartet dann nochmal so eine Runde von dir. Und das ist ganz, ganz oft so, das soll jetzt nicht zu pauschalisiert klingen, aber wenn du am Samstag da so ein Feuerwerk abbrennst mit einer minus 10, dass du dann am Sonntag nochmal ein hohes Minusergebnis hinterher spielst, ist, denke ich, nur den wirklich absoluten Topspielern vergönnt und auch denen nicht immer. Und Robert Rock hat tatsächlich dann auf der Schlussrunde dann, letztendlich ist er mit, also rein rechnerisch, mit Even Par dann rausgegangen, hat auf der 3 in Bogey gespielt und damit schon mal gleich die Führung dann anderen überlassen, konnte das dann wieder ausgleichen an der 7 mit einem Birdie, hat dann der 13 nochmal ein Birdie gespielt. Ich meine, er war schon vorne natürlich in der Spitzengruppe lange Zeit aufgrund seines Samstagergebnisses, aber ja, er hat es nicht so richtig ins Laufen gebracht am Sonntag. Insofern wird er sich über die Open-Qualifikation freuen, aber mehr als Platz 4 war da nicht drin.
Aber immerhin das, also Robert Rock, der hat zumindest teilweise dafür Aufsehen gesorgt bei diesem Turnier. Ja, und unter anderem Martin Keimer dann mit das Open-Ticket geklaut. Martin Keimer geteilter 9. immerhin wieder eine Top-10-Platzierung. Aber wenn er jetzt auch insgesamt sehr solide gespielt, 66, 70, 68, 65, plus diese Even-Par-Runde am Freitag nach dem wirklich guten Start am Donnerstag, die hätte er sich dann vielleicht lieber sparen sollen.
Ja gut, das ist so einfach gesagt. Ja. Das, manchmal läuft es halt nicht so im Golfsport und am Freitag hat er ein bisschen gekämpft. Da war aber auch ein Double Bogey einfach auf der 7 noch mit dabei, was er dann gleich auf der 8 mit einem Birdie wieder teilweise ausgleichen konnte. Das ist immer eine wichtige Reaktion. Hatte auch eine nette Birdie-Serie von 11 bis 13, aber es waren halt dann diese 2 Bogies auf 16 und 17 plus das Double Bogey, die ihm da diese Even-Par-Runde dann beschert haben. Und also dafür waren dann wiederum die anderen Runden nicht spektakulär tief genug. Und Robert Rock hat auch zweimal eine 70 gespielt, aber halt auch einmal die 60 da gehabt. Ich sage jetzt nicht, dass Martin Keimer eine 60 zwingend hätte spielen müssen, aber es hat das halt insgesamt, ehrlich gesagt, dieses 9. Platz, der interessiert ihn, glaube ich, nicht so, außer dass einfach dieses Top-10-Ergebnis natürlich braucht als Bestätigung und das sicher auch so sieht. Aber diese knapp verpasste Open-Qualifikation ist halt super ärgerlich. Also da kann man jetzt einfach nur weitermachen, mit guter Form weiterspielen. Die ist definitiv konstant nach oben gehend jetzt bei Martin Keimer. Und vielleicht dann in letzter Sekunde das Open-Ticket dann doch noch in Schottland lösen.
Nächste Woche hat er also noch eine Chance, das dann tatsächlich noch zu schaffen. Du sagst es, die Form steigt auf jeden Fall an. Er kann da drauf aufbauen. Das sind jetzt schon mal 3 sehr konstante Runden. 4 müssten es natürlich werden, dann in Schottland nächste Woche, aber er ist nicht weit davon entfernt, das denke ich auch. Da kann natürlich was gehen, wenn das Wetter dann natürlich in Schottland dann entsprechend auch noch mitspielt. Martin Keimer, also geteilter 9. immerhin wieder eine Top-10-Platzierung. Und lass uns noch über den 2. geteilten 4. oder einen der 3 geteilten 4. sprechen, über Eddie Pepperell. Der war am Ende eben dann mit 3 Schlägen Rückstand auf John Rahm ins Ziel gekommen, aber hat in dieser Woche ein anderes Ausrufezeichen gesetzt und ja, eigentlich auch eine Kampfansage gemacht vor Start des Turniers.
Ja, es gab wieder mal eine 14 Club Challenge. Ich empfehle jedem Hörer, das sich anzuschauen, immer und immer wieder, egal wer das macht, weil es einfach natürlich eine super Idee ist und eine Wahnsinnsherausforderung. Du hast 14 verschiedene Schläger in einem Bag und 2 Spieler und die dürfen jeweils immer abwechselnd einen Schläger daraus benutzen und müssen damit bei einem Par 3, welcher gestaltet es auch immer, dann auf dem Grün liegen bleiben und nur die Bälle, die auf dem Grün wirklich möglich sind, nicht vorgrün, nur grün, die zählen. Und da gab es schon, also es ist natürlich jetzt auch immer abhängig vom Layout des ausgewählten Par 3s und so weiter. Also das ist jetzt schon, kann man jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber da gab es schon Challenges, wo du letztendlich, weil du natürlich abgesehen von den 2, 3 Eisen, die du eigentlich vielleicht noch irgendwie so shapen kannst, dass du da hinkommst, oft dann das Grün verfehlst. Entweder du erreichst es nicht oder du rollst halt drüber raus. Und Eddie Pepperell hat mit Ryan Fox zusammen diese Challenge bestritten und die haben sich da auf höchstem Niveau gebattelt und wie die Bälle da shapen und cutten, um dann mit den unmöglichsten Schlägern für die Distanz aufs Grün zu kommen, das ist sehenswert. Und Pepperell hatte da knapp die Nase vorne und hat Ryan Fox besiegt und hat dann nur so quasi, ich weiß nicht mehr das wörtliche Zitat, aber mehr oder weniger gesagt, naja, also komm, wenn wir das jetzt gemacht haben und so glorreich da die 14 Club Challenge bestritten haben, dann gewinnt jetzt auch einer von uns das Turnier. So. Und Pepperell ist generell ein großes Versprechen und ein großes Talent, der auch wie so viele andere einfach mit den Gegebenheiten des Golfsports kämpft und auch natürlich mit mentalen Herausforderungen und hat jetzt auf jeden Fall da wieder ein Zeichen gesetzt, dass er ganz, ganz weit oben dabei ist. Den würde ich zum Beispiel auch nie abschreiben, nicht nächste Woche in Schottland und auch nicht bei den Open.
Also mal gespannt sein dann in der nächsten oder in den nächsten Wochen. Steht ja noch einiges an Linksgolf an für uns dann auch zu verfolgen. Wo wir bei deutschen Platzierungen von Martin Keimer vorhin gesprochen haben, müssen wir über die anderen beiden Deutschen auch ganz kurz noch sprechen. Es hat aber nur einer der drei Gestarteten noch außer Martin ins Wochenende geschafft. Max Schmidt am Ende geteilter 41. Ja, konstant war es. 70, 68, 69, 70.
Ja gut, das ist halt einfach schwierig auf so einem Linkskurs. Das ist dann nochmal eine andere Angelegenheit als die normalen Courses, auf denen die Pros so spielen. Und Max Schmidt hat da einfach schon auch immer wieder mal Birdies spielen können, aber halt in Summe zu viele Bogies auf der Scorekarte gehabt. Gerade am Sonntag war es dann auf den Front 9 mit einem Double Bogey an der 4 und einem Bogey an der 6. Dann halt schon ein +3 für den Tag, bevor er dann hinten raus das wieder egalisiert hat. Er hat dann 14, 16, 18 im Birdie gespielt. Das ist ja eine gute Reaktion, aber da war es dann natürlich schon irgendwie, also hat er sich dann im Leaderboard noch nach oben gekämpft, aber da ging es dann natürlich nicht mehr um eine wahnsinnig vordere Platzierung. Und generell ist halt auffallend, dass, wie gesagt, Potenzial für Birdies ist da, aber er hat halt wirklich am ersten Tag 4 Bogies, am zweiten Tag 1, aber eben auch übersichtlich viele Birdies und am dritten Tag dann 5 Bogies, am vierten Tag dann Bogie plus Double Bogie. Das ist dann halt einfach in Summe noch zu viel, aber da, ich finde, in diese Linksgolf-Experience muss man sich auch wirklich reinbeißen und das muss man auch einfach, da muss man Erfahrungen sammeln. Und vielleicht klappt es beim nächsten Turnier dann schon besser.
Und richtig reinbeißen muss ich Maximilian Kiefer mittlerweile auch oder aktuell gerade auch wieder einen Cut verpasst. +1, jetzt kein so schlechtes Ergebnis, aber die Scores waren eben einfach deutlich niedriger.
Ja, das ist halt einfach auch, also er hat die Frontline an beiden Tagen hat er insgesamt 4 Bogies und nur ein Birdie gespielt und auf den Back 9, ich meine, er hat an der 12, an ein paar 5 dann auch mal einen Eagle gespielt, das ist natürlich prinzipiell toll, also ich meine, natürlich ist das Potenzial bei Kiefer prinzipiell da, aber halt auch die 18 an beiden Tagen auch im Birdie, auch so eine kleine Serie, aber einfach insgesamt zu viele Bogies und sowieso in Relation zu den gespielten Birdies, ist halt schade, aber also da war jetzt einfach nicht so viel rauszuholen und entsprechend hat er halt den Cut dann auch verpasst, ich meine, um 2 Schläge, aber ist halt verpasst, leider.
So ist es leider und damit für ihn dann auch weitere Chancen natürlich in den nächsten Wochen, aber The Open wird natürlich dann auch ohne ihn stattfinden, vielleicht ja mit Martin Keimer, das werden wir nächste Woche dann in Schottland natürlich beobachten und ihr hört alles darüber hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de und von Europa springen wir gleich rüber zu einer Premiere in die USA und zu einem ja auch Premieren-Sieger, Matthew Wolf nämlich, gleich mehr bei uns.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
100% Sport. Jederzeit auf Abruf. Auf meinsportpodcast.de. Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Täglich neue Podcasts aus der Welt des Sports. Von Airhockey bis Zehnkampf. Berichterstattungen, Interviews und Fakten. Sportplatz auf meinsportpodcast.de.
Wir kommen zur PGA Tour hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de. Die erste Austragung der 3M Open in Minnesota im TPC Twin Cities wurde es ausgetragen und am Ende stand Matthew Wolff ganz oben, minus 21 sein Score vor Colin Morikawa und Bryson DeChambeau, die beide auf dem geteilten zweiten Platz bei minus 20 liegen. Spannung bis zum letzten Schlag war geboten. Bryson DeChambeau, der hatte einen Flight vor dem späteren Sieger Matthew Wolff erwischt, musste da spielen, spielte dann auch an der 18 und erarbeitete sich eine Eagle-Chance. Der gute Wolf, der stand noch auf dem Fairway, musste das beobachten, die Serie. Beide mit Eagle-Chancen und beide brauchten diese Eagles auch. Bryson DeChambeau, um möglicherweise noch ins Stechen zu kommen und Wolf, um am Ende dann auch den Turniersieg dann doch noch in der regulären Spielzeit zu erringen.
Ja, das war, also ganz ehrlich, ist mir das lieber als die Vorwoche mit lauter minus sechs, also sechs Schläge voraus Siegen, die dann ja, die sind super spektakulär, aber dann natürlich auch nur bedingt spannend. Und in dieser Woche war es auf allen Touren tatsächlich deutlich spannender und das auf der PGA Tour hat wirklich den Vogel abgeschossen. Bryson DeChambeau hat die ganze Schlussrunde über irgendwie, ich meine, der spielt ja natürlich dann auch kein schlechtes Golf, aber er kam nicht so richtig ins Laufen. Mhm. Und steht dann an der 18 und nagelt da irgendwie den Ball dann auf einmal aufs Grün und du denkst so, what, was ist denn jetzt auf einmal mit DeChambeau los? Weil das Augenmerk war in der Übertragung eigentlich auf dem Flight danach, ja, und auf dem Zweikampf, den sich die beiden Youngster da geliefert haben. Und dann macht er das Eagle und zeigt die Faust und ist super emotional und macht da auf einmal dann Meldung und ist da dann ein Schlag vor den beiden, die da auf dem Fairway stehen und du denkst so, oh wow, okay, jetzt das nenne ich mal unter Druck setzen. Und dann ging das schon, wo erstmal natürlich die Scorekarte unterschreiben und so und war dann aber im Hintergrund immer wieder eingeblendet. Und die beiden stehen natürlich auf dem Fairway und haben das echt mit angesehen und wissen natürlich ganz genau, also ein Birdie muss her, auf jeden Fall, um ins Playoff zu kommen und für einen Straight-Out-Win brauche ich halt jetzt einen Eagle. Und Wolf hat sich wohl auch genau das gedacht und hat dann einen Annäherungsschlag gemacht und der war gar nicht mal so hervorragend, war so irgendwie auf dem Vorgrün, also eine Eagle-Chance, klar war es natürlich, weil er einen Putt dann hatte, aber es war jetzt definitiv nichts Zwingendes und Colin Morikawa hat den besseren Schlag aufs Grün gemacht, war aber auch durchaus noch ein Stückchen weit weg von der Fahne und dann wurde das so richtig spannend und in dem Moment dachte jeder, inklusive meiner Wenigkeit und auch inklusive Bryson DeChambeau, dass das ein oder zwei Birdies werden, wahrscheinlich zwei, und dass wir einen Dreier-Playoff kriegen. Und dann kam es irgendwie anders.
Ja, denn der gute Matthew Wolff, der lochte diesen Putt aus 26 Fuß Entfernung tatsächlich, spielte das Eagle und lag damit dann am Ende mit minus 20, 21 Einschlag vor DeChambeau und Morikawa und dem guten Bryson DeChambeau, dem fiel auf dem Platz dann die Kinnlade runter. Desiree, du hast mir den Screenshot von diesem Moment dann auch nochmal geschickt, wo ihm da wirklich alles aus dem Gesicht fiel.
Ja, wobei der Screenshot natürlich blöd war, weil das sieht man nur so einen Moment, dieser Moment dauert aber sekundenlang an, das war in der Übertragung. Der hat mir da auch leid getan, um Gottes Willen, weil ich meine, das war ein Mega-Move von DeChambeau, das ist so ein Champions-Move, dass du eigentlich irgendwie so ein bisschen aus der Contention fast schon rausgefallen bist, dann machst du einen Eagle auf der 18, so eine richtige Meldung und holst dir damit womöglich sogar direkt den Turniersieg, weil du die anderen so beeindruckst damit, weißt du, das Szenario ist ja krass und bist eigentlich sicher im Playoff und dann musst du dazu gucken, wie Matthew Wolff da einfach mal einen doch durch einen deutlich unwahrscheinlicheren Eagle-Putt einfach reinzieht. Ja. Und aber mit einer Sicherheit, also von außen betrachtet zumindest, kam es so rüber. Und dass er da die Kinnlade runterfällt, kann ich sehr, sehr gut verstehen. und also da ist Bryson DeChambeau natürlich auch, da war er definitiv nicht drauf vorbereitet.
Hören wir mal rein, was er beim Golf Channel hinterher gesagt hatte, Bryson DeChambeau.
Obviously disappointed that I didn't win. I knew I could win. It was frustrating, you know, especially coming up, walking up 18, signing the scorecard and going, all right, this is going to be a playoff, and especially seeing where they were. I had no idea they would make that putt, and congrats to Matt. I mean, unbelievable to make that and win for his first PGA Tour title, and hats off to him. He's a great player and obviously a stud, so he belongs out here. So hats off to him.
Absolut, denn ich meine, wenn man mal auf seine Statistik guckt, auf die Statistik von Matthew Wolff, vierter PGA Tour Start, erster Sieg, das ist eine mega Bilanz.
Ja, vor allen Dingen, also der erste von diesen PGA Tour Starts war ja noch als Amateur und danach kamen dann zwei nicht so besondere Platzierungen, also eine Platzierung noch im Cut und ein verpasster Cut. Und dann einfach mal so einen Sieg rauszuhauen. Ich muss auch ehrlich gestehen, ich bin da immer super skeptisch, einfach aufgrund der Erfahrung, die man dann irgendwann halt mal so sammelt mit den Jungen auf der PGA-Tour. Und ich habe im Verlauf der Schlussrunde an mehreren Punkten gedacht, ja, das ist richtig gut, was der da zeigt, aber ich hatte so meine Zweifel, dass er das durchhalten kann und dass er da wirklich bis zum Schluss noch dann die Körner hat. Da jemandem wie eben zum Beispiel Bryson DeChambeau, den ich immer so irgendwie noch im Hinterkopf hatte, dass der da noch so rumlungert, dann Paroli bieten zu können. Und nach diesem Eagle von DeChambeau, da dachtest du, das Momentum switcht es total. Und da diesen Putt dann zu machen, also ein Eagle an 18 zu spielen, ist jetzt für jemanden wie Matthew Wolff mit dem Potenzial nicht zwingend jetzt was Überirdisches, aber dieses Eagle in diese Situation zu spielen und mit angesehen zu haben, wie DeChambeau vorher diesen Putt macht, der eben auch zum Eagle führt, es ist irre, also es ist fast unbeschreiblich und also es hat schon irgendeinen Text im Internet auf der PGA Tour oder ich weiß nicht wo, schreibt eben auch davon, dass die 3M jetzt definitiv in Erinnerung bleiben, auch wenn da kein Tiger Woods am Start war, aber dass die als das praktisch Coming-Out-Turnier von Matthew Wolff jetzt in Erinnerung bleiben werden und das ist auch so, das ist blankes Spektakel gewesen und so thrilling und ich hätte dann ehrlich gesagt noch nicht mal ausgeschlossen, dass Colin Morikawa noch nachzieht und auch noch das Eagle macht. Das hat er dann leider knapp nicht geschafft, das hat mir dann schon fast leid getan. Und für ihn ist natürlich dieser geteilte zweite Platz mit Bryson DeChambeau trotzdem auch eine Sensation, aber also was die beiden da geliefert haben, die sind sich dann auch in den Arm gelegen, die kennen sich natürlich, da gehört auch Viktor Hovland noch dazu, zu dieser Generation, die jetzt Amateur waren und Profi geworden sind und meine Güte, was da also noch schlummert an Potenzial, das ist irre.
Ja, die Korn Ferry Tour, die wir ja jetzt auch in den letzten Wochen schon öfter mal zitiert haben, die ist durchaus lieferfähig. Da kann noch einiges nachkommen. Matthew Wolff, 20 Jahre, 2 Monate, 23 Tage, sein alter jüngster PGA-Tour-Sieger seit 2013, ein gewisser Jordan Spieth mit 19 und ein paar zerquetschten 19 Jahren, 11 Monaten und 18 Tagen sein erstes Turnier damals bei der John Deere Classic gewonnen hat. Also, das ist schon ein richtiges Ausrufezeichen, was er da gesetzt hat.
Darf ich da kurz einhaken?
Aber klar.
Weil, also das ist ja an sich schon bemerkenswert, aber jeder der 6 Spieler, die vor ihm das geschafft haben, also in dem Alter eben das erste Turnier zu gewinnen, haben mindestens 3 Majors gewonnen. Ah. Das sind Tiger Woods, Ballesteros, Mickelson, Floyd, McIlroy und Spieth. Ah. Also da sind die Erwartungen jetzt natürlich ins Unermessliche gestiegen und Matthew Wolff hat da also jetzt prominenteste Gesellschaft um sich rum, beziehungsweise hat sich in prominenteste Gesellschaft gespielt. Das ist irre und wenn, also ich würde gerne einmal noch kurz Bezug nehmen auf den Schwung von Matthew Wolff, das kann man nicht unerwähnt lassen.
Stimmt.
Wir hatten den ja schon mal analysiert und also das Beeindruckendste nach dem Sieg oder einer meiner ersten Gedanken war, wie krass und wie bemerkenswert, dass er es geschafft hat, sich von niemandem umbiegen zu lassen. Also dass er mit diesem Schwung, der nun wirklich also fernab von jedem Lehrbuch ist und wo du eigentlich denkst, wie kann das dann funktionieren, dass er es geschafft hat, sich damit durchzusetzen und dass ihn niemand verbogen hat. Das ist natürlich auch letztendlich Credits zu seinem an seinen Swing Coach, der daraus das Optimale rausgeholt hat. aber der diesen ganzen komischen, also erstmal diese Waggle-Bewegung, diese Hüftknick, der ist ja sehr, sehr, sehr lustig irgendwie. Und dann dieser zu steile Aufschwung und dann der Abschwung, das sieht alles, also wenn ich Jim Furyk nicht mag, darf ich das eigentlich auch nicht mögen.
Ich wollte gerade sagen, du magst ihn nur, weil er Wolf heißt und der Schwung ist dir in dem Fall egal. Du bist voreingenommen gegenüber Jim Furyk. Okay, gut.
Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, der Schwung von Matthew Wolff, also macht mich schon auch so ein bisschen schwindelig, wobei der ist so krass, dass er dann schon wieder lustig ist. Aber was man halt auch sehen kann, ist, dass er im Durchschwung und in dem Punkt, wo es wirklich drauf ankommt, wo er dann auf den Ball kommt, passt halt alles. Insofern ist es, also es geht ja darum, dass du in dem Moment dann den Ball optimal triffst und da hat er, wenn du da stoppst, sieht es top aus und was er davor macht, wenn er das wieder kompensieren kann, meine Güte, ich meine, jeder Amateurgolfer hat da irgendwelche Kleinigkeiten im Schwung, die irgendwie komisch scheinen, wenn man die dann wieder kompensiert, dann kann das funktionieren. Mhm. Und bei ihm ist halt der Durchschwung, der Moment, in dem er auf den Ball auftrifft, ist natürlich absolut konkurrenzfähig und da kann er mit allen anderen mithalten. Und da geht es nur darum, dass niemand diesen Schwung letztendlich ankratzt. Sollte er auf die Idee kommen, den umzustellen, ist er weg vom Fenster, würde ich jetzt sagen. Also du musst das wirklich konservieren. Du musst das Vertrauen auch haben, letztendlich in diesen Schwung, dass du damit auf der PGA-Tour bestehen kannst. Und das Vertrauen hatte er offensichtlich vorher.
Also Finger weg von diesem Schwung, denn der, lieber Matthew Wolff, der hatte ja einiges gebracht. Erstmal die Spielgenehmigung bis 2021 und das mit einem Turnier, wo er eigentlich ja nur über eine Sponsoreneinladung reingerutscht war, denn das war er ja bei der 3M Open. Und er darf das Masters und die PGA Championship im nächsten Jahr spielen. Also auch das natürlich eine tolle Geschichte. Und noch ein Grund mehr, warum dieses Turnier dann irgendwo kleben bleibt. Nicht nur wegen des Namens des Sponsors. Aber lassen wir Matthew Wolff nochmal selber ein bisschen erzählen beim Golf Channel.
It was hectic. You know, the first couple starts, I wasn't feeling great with my swing. And I was struggling a little bit. Barely made the cut at Travelers and missed the cut at Rocket Mortgage. And, you know, kind of just went back to how I used to play in college and, you know, just freed up and I told myself that I know I'm good enough to be out here and it's a whirlwind of emotions. You know, I was sitting in my hotel room at nights thinking, you know, what am I doing here? It's, you know, I don't feel comfortable with my game at all and these guys are all, you know, shooting 20-25 under to win and then, you know, coming here is just, you know, complete opposite. It's crazy how the game of golf works, but, you know, I love it.
Ja, Golf ist schon wirklich eine verrückte Angelegenheit, aber er sagte, er musste sich an seine College-Zeit zurückerinnern, braucht er gar nicht so lange zurückgehen. Im Mai, da hat er erst die NCAA Individual Championship gewonnen und er ist da auch erst der dritte Spieler, der im gleichen Jahr eine College-Meisterschaft gewonnen hat und dann auch ein PGA-Tour-Event nach Ben Crenshaw und Tiger Woods, auch da, beste Gesellschaft.
Ja, beste Gesellschaft auf jeden Fall. Ich hau jetzt mal eine steile These raus, die mir sicher irgendwann wieder irgendwie um die Ohren fliegen wird.
Schreib mal mit.
Aber ich glaube, dass, also wenn du jetzt das hörst, dass jetzt Wolff in seinem dritten offiziellen, also nicht als Amateur gespielten PGA-Tour-Event schon zurückblickt, dass er bei zwei vorangegangenen Events Zweifel hatte und sich nicht sicher war und so. Ich meine, das hat jetzt grundsätzlich jeder, das ist nicht nichts Aufregendes. Hm. Aber bei ihm ist es immer diese Schwungsache und ich behaupte jetzt mal, wenn das bei ihm aus irgendeinem Grund jetzt so gewesen wäre, dass der eine ganze Saison auf der PGA-Tour spielt, ja auch relativ früh diese Entscheidung trifft, da jetzt die Tourkarte anzustreben und eben den Amateurstatus zu verlassen. Und dass er, wenn er da jetzt lange auf den ersten Sieg hätte warten müssen, kommen, glaube ich, jetzt mit diesem sehr speziellen Schwung dann zu viele Zweifel. Und also ich glaube, also andersrum gesagt, ich glaube, diesen Schwung durchzuhalten und ich meine, der hat ja, also Vergleiche zu Jim Furyk sind ja nett, aber Jim Furyk hat nicht diese Ballspeed, die Matthew Wolff generiert, der hat, glaube ich, 190 Meilen da im Durchschwung, das ist halt richtig, richtig krass und insofern, also er braucht eigentlich das Zutrauen in den Schwung und diese Bestätigung, dass er jetzt im dritten Profiturnier mit diesem Schwung gewinnen konnte, die wird für ihn sicher mental mal noch ganz wichtig werden und ich glaube, es wäre immer noch schwieriger geworden im Vergleich zu Victor Hovland und Colin Morikawa, jetzt den beiden Kollegen ja, die ja beide auch vom Amateur zum Profi jetzt gewechselt sind, die gleiche Generation sind, die ja, also gerade Hovland ist ein unglaublich stabiler Schwungtyp, Morikawa ist ein ganz anderer Typ, zierlicher und aber wunderschöner Schwung und auch sehr stabil. Und da wäre, glaube ich, irgendwann wären die Zweifel gekommen, ist dieser Schwung Schwung wirklich PGA-Tour tauglich. Insofern ist es dafür vielleicht ganz wichtig gewesen, dass der Sieg schon so früh kam und dass er dieses Selbstvertrauen da jetzt mitnehmen kann und dann da hoffentlich auch in Zukunft niemanden ranlässt. Weil, wie gesagt, wenn du da diesen Ablauf jetzt ändern würdest, du darfst dann nur kleinste Sachen natürlich noch verbessern, das machst du immer, das ist klar, aber dieses grundsätzliche Setup, was so eigenartig ist, das musst du aufrechterhalten und das wäre, denke ich, schwierig geworden, wenn du sehr lange ohne Sieg und ohne sichtbaren Erfolg unterwegs bist.
Und das ist ja dann auch ein Trademark, von daher auch was sich natürlich vermarkten lässt und dann entsprechend auch natürlich ihm zuträglich ist, in finanzieller Hinsicht bestimmt, was ihn einfach auch haften bleiben lässt in den Gedanken der Golffans und ihm natürlich, wir haben es eben gesagt, auch viele neue Startmöglichkeiten dann im nächsten Jahr auch noch garantiert bei den Majors. Wir hören mal rein, darüber hat er sich nämlich auch geäußert.
I mean, it's like I said, it's everything I could have dreamed of. It definitely frees me up. That's something that I felt like the six starts don't really do. And, you know, you feel kind of, you know, a little rushed to get your card and, you know, it's hard, but at the same time, you know, it's like I said, from week to week, it changes a lot and all those things are things that I've dreamed of from, you know, the day I could start walking and start swinging. So I'm just happy to be here and glad my mom was here and my brother and, you know, it was awesome.
Und auch da wieder, wie wir es ja so oft berichten, die Familie als Rückhalt.
Die brauchst du natürlich, klar, sein Bruder war da, seine Mom war da, geben ihm die Unterstützung. Aber du siehst schon in diesen Interviews natürlich, wie groß der Druck da ist auf die Spieler und Ich bin sehr, sehr gespannt, wie das weitergeht mit Matthew Wolff. Er hat, ich sehe das ein bisschen so und das ist zugleich auch eine Gefahr. Matthew Wolff hat mit diesem Schwung, mit diesem sehr spektakulären Schwung, wie auch immer man ihn jetzt genau benennen möchte, und auch mit seinem Namen tatsächlich, weil es gibt ja schon das Wolff's Pack. Es gibt schon die Leute, die dann auf dem Course, also die Fans, die wie bei Andrew Johnson dann eben Beef schreien, machen die dann bei Matthew Wolff eben das Wolfsgeheul. Und das ist dann, das ist so ein, wie du gesagt hast, so ein Trademark, damit kann man sich identifizieren. Und damit wirst du sehr schnell sehr populär. Und Andrew Johnson hat erst neulich in einem European Tour Blog sehr offen drüber geschrieben, wie schwierig das ist, wenn man da so hochgehypt wird auf einmal. Und das kann Matthew Wolff natürlich genauso passieren. Auf der anderen Seite ist er in guten Händen, auch speziell bei seinem Swing-Coach bei Gankers, der prophezeit hat, dass Matthew Wolff da Furore machen wird. Das ist jetzt mal für den Moment eingetreten und es gilt jetzt eben das System zu schützen. Mhm. Das klingt das ein bisschen bescheuert, aber, ja, aber es ist tatsächlich, du musst den Schwung, wenn auch natürlich optimieren, aber im Prinzip in seinem Ablauf so lassen, wie er ist. Und du musst natürlich die Psyche des Spielers immer wieder stärken und aufrechterhalten. Wenn er so weitermacht und dann weitere Turniere gewinnt, wird es erstmal einfacher sein. Aber auch bei Matthew Wolff werden natürlich Phasen kommen, wo, und siehe die letzten zwei Turniere, mal ein verpasster Cut, wo du natürlich denkst, Moment. Mhm. Und dieses Statement jetzt einfach so früh einen PGA-Tour-Sieg eingefahren zu haben, wird ihm aber in der Zukunft noch wahnsinnig helfen. Also auf jeden Fall, da bin ich mir ganz sicher.
Vor allen Dingen dann, wenn wir vielleicht mal in einem Schlussflight eines Majors in naher Zukunft Tigers Roar gegen Wolffs Howl hören.
Ja, komisch, wenn ich Golf spiele, heult irgendwie keiner, außer ich vielleicht selber. Aber aus anderen Gründen.
So ist es, deshalb sitzen wir ja auch nur hier und jaulen über Leistung anderer. Ne? So soll es ja auch sein. Nein, alles gut, aber das wird eine große, große Geschichte werden, wenn die mal aufeinandertreffen sollten. Auf jeden Fall Matthew Wolff mit einer sehr, ja, gut aussehenden Zukunft. Stand jetzt, muss man ja im Sport immer mit dazu sagen. Kurze Chronistenpflicht noch zu den deutschen Ergebnissen, denn auch da waren natürlich zwei Deutsche am Start. Stefan Jäger, geteilter 66. und Alex Schäker, der hat leider den Cut nach zwei Runden verpasst. Wir würden uns wiederholen, wenn wir das jetzt wieder analysieren, zumal wir ja auch nicht viel gesehen haben, aber im Grunde trifft auch hier wieder das zu, was wir in den letzten Wochen auch schon besprochen haben. Die beiden brauchen auf jeden Fall Punkte, um sich natürlich dann die Tourkarte für das nächste Jahr noch zu sichern. Werden wir untersuchen, die Operation dann in den nächsten Wochen und gleich auf die LPGA-Tour kommen. Und da gab es auch eine strahlende Siegerin, Shan Shan Feng, nämlich die wusste allerdings erst, als sie dann auch wirklich gelocht hatte, dass sie auch gewonnen hat. Dazu gleich mehr bei uns hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de.
Sport für die Ohren. In deinem Podcatcher und auf
meinsportpodcast.de. Willkommen bei meinsportpodcast.de. Wir sind Podcast.
Wir bieten euch die größte Auswahl an Sportpodcasts, die der deutschsprachige Raum so zu bieten hat.
Über 20 Sportarten, mehr als 45 Podcast-Serien, über 9000 veröffentlichte Podcasts und über 5 Millionen Podcast-Downloads allein im Jahr 2018. Wir sind Podcast. Wir sind meinsportpodcast.de.
Wir kommen zur LPGA Tour hier bei Nurgolf auf meinsportpodcast.de mit Desiree Wolf und Malte Asmus. Und wir schauen zur Thornbury Creek LPGA Classic und der Siegerin Shan Shan Feng. Minus 29 am Ende ihr Score vor Aria Yutanugan, die belegte Platz 2 mit minus 28. Und bei minus 25, da stehen die geteilten Dritten Amy Yang und Tiffany Yeo. Aber Yeo, da Desiree, wenn wir auf Shan Shan Feng gucken, die wusste sehr spät erst, dass sie überhaupt um den Sieg mitspielt bei diesem Turnier. Sie wusste auch erst sehr spät, dass sie gewonnen hatte, weil sie, wie schreibt es der Golf-Channel?
Religiously avoids leaderboards.
Genau.
Ja, also bei Shan Shan Feng ist tatsächlich, also ich verstehe es überhaupt nicht. Ich kann es kaum nachvollziehen, wie das auch technisch überhaupt durchführbar ist. Aber sie sagt tatsächlich, dass sie eben während des gesamten Turniers nicht auf Leaderboards schaut. Sie will das überhaupt nicht wissen. Spielt das komplette Turnier und nimmt damit dann sozusagen auch absurde Situationen oder komische Situationen in Kauf, wenn sie nämlich auf der 18 steht und die 18 fertig gespielt hat und alle anderen jubeln wie verrückt und sie dann vielleicht noch gar nicht weiß, dass sie ja jetzt gerade ein Turnier gewonnen hat, so ungefähr. Wie sie das macht, ist mir ein komplettes Rätsel, weil du rennst eigentlich fast zwangsläufig an irgendeine Ergebnistafel immer hin. Also speziell ist über 4 Tage, dass du natürlich während einer Runde nicht guckst. Das kennen wir von vielen Spielern und das glaube ich auch. Aber nun ja, und sie hat dann schon eben so ein bisschen süffisant gesagt, dass sie eben aufgrund der Ansetzung, dass sie eben im letzten Flight war, dann natürlich daraus zumindest die Information ziehen konnte, dass sie um den Sieg mitspielt. Sehr absurd, aber wahnsinnig lustig. Shan Shan Feng ist eine super Type, ganz ehrlich. Ja. Also wenn ich mich für eine der Damen entscheiden müsste auf der LPGA Tour, um mit ihr irgendwie Kaffee zu trinken oder sonst irgendwas, ich glaube, ich würde Shan Shan Feng wählen. Die ist echt eine Marke, die Frau. Ich meine, gibt's andere interessante, tolle Spielerinnen, aber die ist wirklich witzig und schlagfertig und hat auch so ihre Ticks und das ist einer davon. Und am 18. Grün hat sie es dann, glaube ich, so ein bisschen eingeholt, weil da hat sie nämlich die Situation gehabt und hat aufs Leaderboard geguckt, aus Versehen natürlich.
Ja, nicht mit Absicht und dann wusste sie zumindest, wo sie steht und dann war sie ein bisschen nervös, aber hat sie am Ende dann doch noch hingekriegt, Birdie am Schlussloch. Und da hat sie das Ganze unter Dach und Fach gebracht und damit auch ihre 20-monatige Siegdürre dann endlich beendet gehabt. Die war ja mal Nummer 1 der Welt, 23 Wochen lang am Ende der Saison 2017. Und dann auch noch zunächst in 2018. Danach kam so ein bisschen Einbruch. Wir hören mal rein, was sie zu dieser Zeit, vor allen Dingen wie es auch war, Nummer 1 zu sein, gesagt hat bei der LPGA Tour.
Well, I was a little bit lost after I became the world number one because, you know, I'm a person that I like to chase the others. But, you know, when you're at the top, like everybody else were like, you know, chasing you. So, you know, I wasn't really used to that. But, you know, I tried to, you know, play as well as I could. I mean, I maintained it on at the top for like 23 weeks. But after I came down from the first and then that was when I kind of got lost. I was like, you know, maybe, you know, I really want to win. But like the scores now on the tour, I would say the scores for making the cuts are really low right now. I mean, there are a lot of very young talent players coming out, so you know it's harder and harder to actually to win on the LPGA Tour. But I always had that belief in myself that you know I could win again. So you know I proved that this week.
Und es hat ja nach 20 Monaten dann endlich wieder geklappt, die Serie. Aber was sie sagte, sie mag nicht die Gejagte sein. Vielleicht auch ein Grund, warum sie nicht so gerne auf Leaderboards guckt. Der Druck vielleicht dann doch zu groß, selbst bei so einer erfahrenen Spielerin und ja auch dekorierten Spielerin.
Ja, keine Ahnung. Ich finde ja, dass es sich widerspricht, weil um jemanden jagen zu können, musst du ja die Ergebnisse kennen. Weißt du so? Also da beißt sich das irgendwie so ein bisschen, finde ich. Ja, ich glaube, es ist generell, ich glaube, Shan Shan Feng, also wenn sie wirklich das so macht, wie sie sagt, mit gar nicht aufs Leaderboard gucken und so, und das glauben wir jetzt einfach mal, dann ist das Jagen, glaube ich, eher bildlich gemeint. Das Jagen nach einem guten Score, da könnte man natürlich sagen, ja, das kannst du ja als Nummer 1 auch, aber da hast du tatsächlich einfach aufgrund dieser ganzen Interviews, die du dann hast und aufgrund deiner Position, hast du das Gefühl, die Meute im Nacken zu haben und das allein, das ist jetzt das x-te Interview, das haben wir bei Arya Yuta Nugan gehabt, das haben wir bei Jason Day gehabt, das haben wir also, ob jetzt Herrentour, Damentour, immer wieder bei den Nummer 1 Spielern, dieses Erreichen dieser Nummer 1 Position und dann diese leichte Ratlosigkeit, ja Moment, jetzt bin ich da und was mache ich denn jetzt damit und wie verhalte ich mich denn damit? Und insofern ist das ein weiterer Einblick, wie man das dann empfinden kann, wie man das sehen kann. Und ja, und auch wie weit es dann wieder runtergehen kann. Ich meine, Absturz in Anführungszeichen, andere würden sich drüber freuen, aber Absturz auf Platz 26 in der Welt, nachdem du mal Weltranglisten Erste warst, innerhalb von einem Jahr, das ist schon krass. Und insofern ist es für Shan Shan Feng jetzt, glaube ich, super wichtig, diesen Sieg wieder mal nach 20 Monaten dann mal wieder eingefahren zu haben. Sie sagt selbst, sie ist überzeugt davon, gewinnen zu können, aber das kannst du dir halt auch nur eine bestimmte Zeit einreden, dann wird das sehr, 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 sehr anstrengend. Und mit diesem Sieg jetzt, den sie auch so beeindruckend rausgespielt hat, ist ja da, glaube ich, wirklich ein sehr, sehr großer Schritt wieder zurück in die absolute Weltspitze gelungen. Und diese Situation, ich meine, Arya Yuta Nugan, ganz ehrlich, die hat ja da wirklich die Hölle heiß gemacht auf der Schlussrunde, auch wenn es Shan Shan Feng nicht mitgekriegt hat. Aber Shan Shan Feng hat eine absolut Bilderbuch-bogiefreie Runde. Flockige minus 9 da einfach mal hingelegt, inklusive dieses Birdies an der 18, was du schon beschrieben hast. Aber Yuta Nugan kam da halt auch mit wirklich dann so einer Serie von 5 bis 9 Birdie-Eagle, Birdie-Paar-Eagle und dann auch nochmal 2 Birdies auf 12, 13. Sie hat halt ein einziges Bogey an der 15 gespielt, auf dem Paar 5 und das in der Rückschau hat ihr wahrscheinlich dann auch, hat sie da um den Sieg gebracht. Aber auch das Birdie an der 18 von Yuta Nugan war halt eine Kampfansage und ich glaube, sie wusste sehr, sehr genau, wo Shan Shan Feng da liegt. Und insofern war der Druck auf Shan Shan Feng groß, dieses Birdie dann an der 18 zu spielen. Und dass sie das dann macht, zeigt halt auch, wie sie natürlich kämpfen kann und wie gut sie da auch drauf war an dem Wochenende. Also ich freue mich, dass sie wieder da vorne mit dabei ist. Aber auch Arya Yuta Nugan hat da super gekämpft. Und es ist schön zu sehen, dass sie auf der Damentour das auch wirklich da an der Spitze immer wieder da sehr, sehr, sehr spektakuläre Zweikämpfe gibt. Und ich meine, minus 29 als Turnierergebnis ist ja eh eins der niedrigsten Ergebnisse ever. Also das ist mal eine richtige Ansage von Shan Shan Feng.
Auf jeden Fall. Also das lässt dann auch auf weitere Siege der Chinesin dann vielleicht in den nächsten Wochen, Monaten hoffen für sie persönlich. 10 hat sie bereits auf der LPGA-Tour und diese lange Dürre von 20 Monaten jetzt endlich wieder besiegt. Caroline Masson, beste Deutsche, einzige Deutsche im Wochenende, am Ende geteilte 26. Entschuldigung.
Ja, sehr konstant gespielt, aber halt nicht so niedrig gescored, wie dann die wirklich Top 10 und Top 5 waren. Sie hat 66, 68, 69, 67 gespielt. Das sind halt quasi pro Runde so gefühlt 2, 3 Schläge, die ihr auf die Führende dann abgehen. Und ich meine, sie ist dann 11 Schläge hinter Shan Shan Feng gelandet. Wie gesagt, auch in Rechnung gezogen, dass Shan Shan Feng und auch Yuta Nugan da natürlich Riesenrunden gespielt haben mit minus 29 und minus 28. Caroline Masson, stabil, jetzt nichts übermäßig Spektakuläres, aber natürlich immer noch wahnsinnig viel, viel besser als die anderen drei deutschen Damen, die leider den Cut verpasst haben, nämlich Isi Gabsa, Sofia Popov und auch Sandra Gahl. Sandra Gahl hat sehr, sehr gut angefangen mit einer 68, aber dann hat eine 73 hinterher gespielt und auch bei den anderen hat es halt einfach nicht gereicht für den Cut. Und insofern, ja, ist Caroline Masson diejenige, die die deutschen Fahnen da jetzt hochgehalten hat und die da auch einfach ganz konstant gut im Rennen ist.
Also ein okayes Ergebnis am Ende also für Caroline Masson. Und was in der nächsten Woche sein wird, das werden wir dann auch in der nächsten Woche besprechen. Aber über allem steht natürlich in der nächsten Woche dann die Vorbereitung erstmal auf das The Open Championship. Da gibt es ja dann nochmal die Scottish Open dann zunächst als letzte Möglichkeit dann auch für Martin Keimer, sich zu qualifizieren für die Open in diesem Jahr. Vielleicht kann er das Ticket noch lösen. Wir bereiten euch selbstverständlich dann ab Mitte der Woche auf die Scottish Open vor, hier bei nurgolf auf meinsportpodcast.de. Danke für euer Interesse, bleibt uns gewogen, abonniert den Golf-Feed, den nurgolf-Feed, hört uns mit dem Podcatcher eures Vertrauens und schreibt uns gerne Feedback, wenn ihr mögt, was gefällt euch nicht, was können wir besser machen, was würdet ihr euch wünschen von nurgolf hier auf meinsportpodcast.de. Adressen, an die ihr euch wenden könnt, stehen in den Shownotes hier bei uns auf meinsportpodcast.de unter diesem Beitrag. Ja, und mit dem nächsten Beitrag hören wir uns dann am Mittwoch wieder. Desiree, wir auch. Danke dir.
Sehr gerne.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Nur Golf auf meinsportpodcast.de. Wir klingen nicht nur gut, wenn wir direkt am Spielfeldrand stehen.
Die Adler Mannheim bleiben der Tabellenführer in der deutschen Eishockeyliga.
Oder direkt von der Schanze berichten.
Wir haben einen spannenden ersten Durchgang gesehen bei den Springern. Kamil Stoch führt vor Zielen Barthold.
Wir sehen dabei auch noch gut aus. Borgia Sauerland ist offizieller Ausstatter von meinsportpodcast.de. Borgia Sauerland. Berufsbekleidung, Arbeitsschutz und mehr auf borgia-sauerland.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.